NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Herzlich willkommen, Anke Timmermann-Grell, die Gründerin des Selbsthilfevereins SOS und die Gründerin der Begegnungsstätte Obdachlosencafé WUT, warm und trocken. Auch Wut auszusprechen.
Genau.
Eine bewusste Assoziation?
Ja, weil wir wollen uns die Wut auf die Menschen, die in der Lage wären, schlimme persönliche Situationen für ihre Mitmenschen zu ändern, zum Guten zu ändern und es nicht tun, teils aus Bequemlichkeit beziehungsweise behaftet mit Vorurteilen nach dem Motto, wir haben ja alle selber Schuld. Und da wollen wir uns die Wut behalten, weil das ist Motor. Und warm und trocken, klar, die nicht zu uns kommen und draußen sind oder in einer Wohnung ohne Heizung. Und das bei Witterungsverhältnissen, die so wie jetzt zur Zeit sind oder noch kälter, gruselig.
Dieses Angebot warm und trocken ist im Moment ja nicht möglich. Wie blutet Ihnen da das Herz?
Mächtig. Nicht nur mir. Auch allen Mitstreitern. Ganz, ganz fürchterlich. Ich wünschte, wir hätten eine Möglichkeit, da irgendwo einen Ausweg zu finden.
Die Gäste, die Sie haben, sind sehr unterschiedlich in der Zusammensetzung. Ein sehr bunter Haufen von Menschen.
Stimmt.
Wohnungslose, arme, sozial benachteiligte Menschen. Auch vielleicht manchmal eine etwas schwierige Klientel, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist ja nicht ganz einfacher Menschenschlag.
Nee.
Wie kommen Sie mit dieser Buntheit klar? Was reizt Sie daran und wo sagen Sie auch, und das ist aber jetzt auch eine Grenze, also da geht jetzt gar nichts mehr?
Sie müssen vom Charakter her in der Lage sein, ein bisschen Chamäleon zu spielen. Will heißen, sich also auf die jeweilige Persönlichkeit einstellen wollen. Wenn Sie das widerwillig machen, klappt es nicht. Entweder macht man das von Herzen, ganz von alleine, oder man ist bei uns verkehrt. Und natürlich gibt es Grenzen, die der eine oder andere versucht auszuloten, weil er Liebenswürdigkeit, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft mit Schwäche verwechselt. Und da muss dann eben mal gesagt werden, so nur so bei Feierabend. Das machen wir dann auch.
Kommt das oft vor?
Nö, ist die Ausnahme, Gott sei Dank. Und deswegen sind wir auch jedes Mal wieder fürchterlich entsetzt, dass es doch wieder passiert ist. Aber können wir mitleben, weil nobody's perfect, ne?
Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ist das auch so ein bunter Haufen?
Ja, wir haben nur zwei Mitarbeiter, das sind Frau König und mein Sohn Oliver, die nicht aus eigener Betroffenheit heraus bei uns angefangen haben. Ach nee, Herr Manske, unser Koch auch. So. Alle anderen Mitarbeiter sind ehemals Betroffene gewesen. Die haben als Ehrenamtler bei uns mitmachen wollen, weil sie was zurückgeben wollten, wie sie es nennen. Die haben dann über diese 1-Euro-Geschichte bei uns angefangen zu arbeiten. Und irgendwann gab es dann einen normalen Arbeitsvertrag. Und jetzt sind sie Bestandteil unserer Einrichtung. Ne?
Sie sind ja auch damals, als es überhaupt losging, bevor es losging, selbst betroffen gewesen. Sozialhilfeempfängerin. Ich glaube 14 Jahre, stimmt das?
Bummelig, ja.
Wie war das bei Ihnen damals? Was ist passiert und was hat dann dazu geführt, dass Sie gesagt haben, jetzt nehme ich das mal in die eigene Hand?
Ich bin eigentlich als Tochter von wohlhabenden, selbstständigen Unternehmern. Meine ganze Familie bestand aus Unternehmern. Bin ich aufgewachsen und habe aber frühzeitig angefangen zu rebellieren. Keine Ahnung warum, aber ich war ständig auf Krawall gebürstet mit meinen Eltern. Ich konnte so gar nichts mit ihrer Lebenseinstellung anfangen. Mein Gott ist meine Brieftasche, hat mein Vater mal gesagt. Da war mir also so schlecht, dass ich mit ihm angefangen habe, ganz fürchterlich zu schimpfen. Naja, wir haben uns richtig gefetzt, um es mal ehrlich zu sagen. Ich konnte das nicht nachvollziehen, bis zuletzt nicht. Und als es mir einigermaßen möglich war, von zu Hause wegzugehen, war ich weg. Ich musste warten, bis ich 21 war. Damals wurde man ja erst mit 21 volljährig. und bin dann an einen Mann geraten, der mich so geblendet hat, ob seiner äußeren Erscheinung. Und dann bin ich richtig auf die Nase gefallen, bin dann in die Sozialhilfe gerutscht, als ich mich von ihm getrennt habe. Wurde alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Und als mir eine Nachbarin sagte, ich bräuchte nicht morgens um 3 schon ins Wohnlager für ausländische Mitarbeiter zu gehen, um dort zu putzen, um das Geld für meine Kinder und für mich zu verdienen. Ich könnte auch zum Sozialamt gehen und dann für meine Kinder da sein. Habe ich das gemacht und fühlte mich ganz, ganz schnell als Mensch der Unterklasse. Ich wurde so dermaßen fürchterlich behandelt von dem Sachbearbeiter, dass ich eines Tages, ich habe kaum was gucken können, so fürchterlich habe ich geheult mit meinen Kindern. War wirklich ganz unten und habe gedacht, so hier um die Ecke ist das Wasser, jetzt gehst du ins Wasser, das kannst du nicht mehr. Und dann, als meine Kinder mich dann anguckten, da wurde ich wieder zur Rebellin, ne? Da habe ich gedacht, nee, das machst du nicht, den Gefallen tust du ihm nicht. Jetzt gehst du mal gucken, du musst ja irgendwo nicht nur Pflichten, du musst ja auch Rechte haben. Und dann habe ich mir, damals hieß es das BSHG, das Bundessozialhilfegesetz, geholt mit Kommentaren und habe dann angefangen, Autodidakt mir das beizubringen und habe dann die Idee gehabt, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, weil ich dachte, außer mir muss es ja auch noch andere Menschen geben, denen es genauso geht wie mir.
Und aus dieser kleinen Idee ist dann inzwischen ja der Verein SOS, Selbsthilfeorganisation Sozialhilfe.
Soziales.
Ah, okay, Soziales. Früher war es Sozialhilfe.
Ja, genau.
Genau, jetzt ist es Soziales. Mit welchen Sorgen kommen denn die Leute heute zu Ihnen?
Oh, mit allem, was aus den sozialen Bereichen kommt. Ob es die Rente ist, ob es BAföG ist, ob es Grundsicherung ist, ob es Krankengeld ist, ob es Hartz IV ist, ob es Arbeitslosengeld I ist, ob es Wohngeld ist. Also alles, was soziale Absicherung öffentlicher Hand beinhaltet, das wird bei uns beraten.
Sie sind jetzt 40 Jahre dabei, eine lange, lange Zeit und haben immer noch Spaß dran, oder?
Ja, Spaß, ich weiß. Doch, ich habe viel Freude, weil ich bekomme ja mehr, als ich gebe. Es ist ja wirklich ein Teil von mir. Zu sehen, dass Menschen, denen es noch so schlecht ging, die voller Ängste waren, die gar nicht wussten, wohin mit sich und ihren Befürchtungen, dass die dann plötzlich vor einem stehen und da rollen die Freudentränen. Gott, ist das schön. Wirklich wahr.
Haben diese Erfahrungen auch andere gemacht, die Sie zum Mithelfen sozusagen eingefangen haben? Denn Sie haben ja sehr, sehr viele Menschen dazu bewegt, auch bei Spendenaktionen, Benefizkonzerten, verschiedensten Projekten, die Sie angeschoben haben, auch immer tätig mitzuhelfen. Prominente, weniger Prominente.
Querbeet. Alles, was so auf 2 Beinen rumläuft und sich für einen Menschen hält, habe ich fangen können. Es sind ganz, ganz viele, die zu Anfang sehr skeptisch waren, um dann für sich selber festzustellen, Gott, das ist so toll, wenn man sieht, unterm Strich, was man mit ein bisschen von dem, was man selber hat, erreichen kann für andere Menschen. Und da sind wirklich auch Menschen bei, die in einem gewissen Wohlstand leben. Aber auch die arme Rentnerin von nebenan, 3 Häuser weiter, die also 14 Tage mit einem selbstgebackenen Kuchen kommt. Wir sind kein 0815 Wohlfahrtsverband. Bei uns ist das alles ganz anders.
Familiär.
Familiär, menschlich, warm. Also, es ist ganz anders. Wir hören das immer wieder auch von Werbern, die dann schon quer durch Europa gezogen sind. Egal, wo sie gewesen sind, sie haben noch nie so etwas wie das Kaffeewut erlebt.
Was hat denn zum Beispiel Prominente wie, ich weiß nicht, Johannes B. Kerner hat sich beteiligt,
ja.
Frank Zander, Björn Engholm ja sowieso, der als Lübecker dann eben schnell einzufangen war, denke ich mal, Udo Lindenberg. Was hat diese Menschen erstmal über ihren Weg getrieben und was haben sie an Argumenten ins Feld geführt, um die dann erstmal davon zu überzeugen? Denn die kannten ja vielfach die Einrichtung gar nicht.
Nö, konnten sie ja auch nicht, weil wir ja wenig über den regionalen Bereich hinaus Öffentlichkeitsarbeit machen. Wenig. Und ich glaube, darf ich mal ganz lax, ich glaube, ich kann einfach nur gut sappeln und überzeugen. Ich spreche so, wie ich bin. Und ich sage das, was mir gerade durch den Kopf geht. Und ja, entweder es hilft oder ich kriege die Leute nie. Ich sage immer, wenn ich fertig bin mit Reden, dann müssen die Leute denken, dass das, was ich ihnen erzählt habe, schon immer das war, was sie wollten.
Okay, also klingt nach einem spannenden Konzept oder einem guten Konzept, aber das bewusst anzugehen ist, glaube ich, funktioniert ja nicht, sondern sie müssen ja schon einfach so eine emotionale Ebene finden und sagen, genau, so, das ist ihnen wichtig. Also wenn ich das dann sagen darf, ich habe sie schon eben als Überzeugungstäterin in dieser ganzen Angelegenheit immer sehr erlebt. Also immer mit so einem Feuer unterm Hintern, der dann eben auch einen Enthusiasmus gezeigt hat, der, glaube ich, ein bisschen ansteckend ist.
Ja, will ich doch hoffen, weil wenn die Menschen nicht auf der gleichen Ebene denken und fühlen wie wir, brauchen sie gar nicht erst bei uns anfangen oder auch gar nicht erst versuchen einzusteigen. Und um sich zu profilieren in der Öffentlichkeit, brauche ich sowieso niemanden.
Ist das generationsübergreifend aus Ihrer Erfahrung? Also junge und ältere, die sich da entsprechend einfangen lassen und wirklich mitbrennen?
Ja, wir sind jetzt gerade dabei, den Generationswechsel komplett zu machen. Weil, denken Sie dran, ich werde 75 dieses Jahr. Und wir haben ganz viele Menschen, die ein, zwei Generationen jünger sind. Es ist ja auch inzwischen so, dass mit Frau König und meinem Sohn Oliver Greil eine jüngere Generation da ist, die natürlich auch eine andere Sichtweise haben, nicht was das soziale Engagement anbelangt. Aber vielleicht, wie gehe ich nach außen oder wen spreche ich jetzt an oder wie sieht der Speck aus, mit dem ich Mäuse fange, ne?
Also der Facebook-Auftritt beispielsweise lebt ja davon, dass da eben regelmäßig Fotos erscheinen, dass da Aufmerksamkeit herrscht für eben das
Könnte
Anliegen.
Ich gar nicht.
Nö.
Ich bin die Älteren ehrlich.
Ja, das gibt ja wahrscheinlich vielen in ihrer Generation wiederum so. Diese Aufmerksamkeit, ist die etwas, was Ihnen spürbar auch mehr Spenden eingegeben hat, eingebracht hat?
Von ganz klein bis doch erstaunlich hoch. Also wirklich wahr. Sie sind zwischen 10 Euro und 10.000. Aber 10.000 ist die Riesenausnahme, wohlgemerkt. Ne? Vielleicht alle ein, zwei Jahre einmal. Ne? Im Schnitt sind es so zwischen 50 und 200-300 Euro, die einmal im Jahr dann von bestimmten Personen kommen. Ne? Es ist phänomenal, sag ich Ihnen. Es ist phänomenal, was die Bürger dieser Stadt und teilweise auch darüber hinaus für diese Einrichtung alles auf die Beine stellen. Ne?
Auf Ihrem Weg haben Sie dann ja einen zweiten Mann kennengelernt, den Sie heiraten und mit dem Sie dann noch ein weiteres Kind bekommen haben, nämlich besagten Oliver. Ein Glücksfall, ein Zufall?
Ja, die Liebe meines Lebens, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und wie haben Sie ihn gefunden? Oder er Sie?
Er lief mir schon ganz früh über den Weg. Er wusste nur nicht, dass es mich gibt. Mein Mann ist immer am elterlichen Geschäft mit dem Fahrrad in Richtung Ausbildungsstelle gefahren und hat nie zu mir rübergeguckt. Und ich hatte immer Herzklopfen bis zum Abwinken. Dann bin ich aber ja von zu Hause weg. Und dann habe ich angefangen, Taxi zu fahren, weil da war ich mobil und konnte gucken, wie geht's meinen Kindern, wenn ich außer Haus arbeiten bin. Und das ging gut mit der Taxi. Und er war Taxifahrer inzwischen geworden. Ich war nicht unhübsch als junge Frau. Und für mich war das selbstverständlich, wenn ich mit den Augen blinkerte, dass jeder Kollege sich glücklich schätzte, wenn er mir einen Kaffee vom Imbiss holen durfte. So. Und dieser Mensch, der hat mich angeguckt, als käme ich vom anderen Stern. Und wieso kannst du dir den nicht selber holen? Da habe ich gedacht, was ist das denn für einer? So. Ja, und das ist dann irgendwann ins Gegenteil umgeschlagen. Aber so mächtig, ich wusste von einer Sekunde zur anderen, nun bist du verloren. Jetzt ist es passiert. Ja, und mein Mann, der hat zwar eine ganze Weile gebraucht, bis es für ihn klar war, dass er diese Frau nur mit den Kindern kriegt, nicht ohne. Nachdem wir ein Jahr zusammen waren, war er dann Vater einer Großfamilie. Wenn mein Mann mir nicht den Rücken gestärkt hätte, hätte ich nie das erreicht, was da an der Untertrave jetzt steht.
Jetzt ist es ein Lebenswerk. Macht Sie das stolz?
Ja. Es macht mich nicht nur stolz, es macht mich auch glücklich.
Sie haben, glaube ich, ein Stück weit auch gutes Gottvertrauen mitbekommen oder haben sich das vielleicht dann irgendwann erarbeitet. Was würden Sie sagen, wofür sind Sie dem lieben Gott am meisten dankbar?
Für meine Kinder, für meinen Mann und für jedes Mal, dass er mir den Weg gewiesen hat, wie man es anstellen kann, den Menschen, die es nötig brauchen, das geben zu können, was ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Ich glaube ja, nicht lachen, ne? Ich glaube ja an Schutzengel, ne? Und da hat er häufiger mehr als einen geschickt. Ich bin kein Engel. Frau Mesker, ich bin kein Engel. Weiß Gott nicht. Ich habe auch Fehler in meinem Leben gemacht. Das will ich nicht von der Hand weisen. Aber im Großen und Ganzen hat der liebe Gott mir ein wunderschönes Leben beschert.
Dann wünsche ich Ihnen, dass er das auch weiterhin tut.
Danke.
Und dass Sie daran weiterhin auch viel selbst beitragen, denn das, glaube ich, gehört auch ein bisschen dazu.
Ich denke ganz raus aus dem Laden.
Das
glaube ich nicht.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Vielen Dank, Anke Timmermann-Grell, für unser Gespräch.
Gern geschehen. Danke.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.